Radio Prag Nachrichten.
Präsident Klaus unterzeichnete die Reform im Gesundheitswesen und Sozialbereich. Die Koalition der Bürger und der Sozialdemokraten im Prager Magistrat zerfällt. Der estnische Premier Ansip spricht sich in Prag für die Vertiefung bilateraler Handelsbeziehungen aus. Staatspräsident Václav Klaus hat die Gesetze unterzeichnet, die Bestandteil der Regierungsreform im Gesundheitswesen und im Sozialbereich sind. Dies teilte am Dienstag Präsidentssprecher Ochwart mit. Die Gesetze wurden zuvor vom Senat des tschechischen Parlaments abgelehnt. Das Abgeordnetenhaus hatte das Veto der oberen Parlamentskammer nach einige Tage lang dauernder Obstruktion der Opposition überstimmt. Nach der Unterzeichnung durch den Staatspräsidenten steht den Reformgesetzen nichts mehr im Weg. Die Koalition der Demokratischen Bürgerpartei, ODS, und der Sozialdemokraten, CSSD, im Prager Magistrat befand sich am Dienstagabend kurz vor dem Zerfall. Über die Kündigung des Koalitionsvertrags verhandelte die ODS im Magistrat. Der Regionalrat der ODS in Prag empfahl am Montagabend, den Koalitionsvertrag mit der CSSD zu kündigen. Den Vorschlag zur Kündigung des Koalitionsvertrags unterbreitete der Vorsitzende der Prager ODS, Boris Stjasny. Die Presseagentur CTK meldete am Dienstag unter Berufung auf inoffizielle Informationsquellen von der ODS und der Partei Top 09, dass die ODS und die Top 09 auf dem Weg sind, einen Koalitionsvertrag zu schließen. Den offiziellen Erklärungen zufolge ließen sie jedoch die beiden Parteien Raum für Verhandlungen mit den Sozialdemokraten. Die Partei Top 09 war als Sieger aus der Wahl im vergangenen Jahr hervorgegangen. Die Bürgerdemokraten hatten damals die Zusammenarbeit mit ihr im Magistrat abgelehnt und eine Koalition mit der CSSD geschlossen. Die ODS gewann dafür den Sitz des Prager Oberbürgermeisters für ihren Kandidaten Bohuslav Svoboda. Die Ministerpräsidenten Estlands und Tschechiens, Andrus Ansip und Petr Nečas, sind der Meinung, dass die Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern vertieft werden können. Das sagten die beiden Premierminister am Dienstag in Prag. Nečas zufolge ist Estland für tschechische Exporteure beispielsweise im Bereich der Verkehrsmittel oder des Umweltschutzes interessant. Ansip würdigte in Prag die Arbeit der tschechischen Piloten, die 2009 im Rahmen einer NATO-Mission den Luftraum der baltischen Staaten überwachten und nächstes Jahr wieder im Baltikum eingesetzt werden sollen. Der estnische Premier, dessen Land seit Anfang dieses Jahres zur Eurozone gehört, erklärte in Prag, eben die Gemeinschaftswährung habe der estnischen Wirtschaft geholfen. In Prag wurde die armenische Botschaft offiziell eröffnet. Dies teilten der tschechische Außenminister Karel Schwarzenberg und sein armenischer Amtskollege Edvard Nalbandian am Dienstag in Prag mit. Die Botschaft begann seit März dieses Jahres allmählich zu arbeiten. Die Botschaft soll den beiden Außenministern zufolge zur Festigung der bilateralen Beziehungen beitragen. Tschechien hat keine Botschaft in Armenien. Von nun an wird dort ein tschechischer Diplomat tätig sein, der vorläufig in der polnischen Botschaft in Erevan arbeiten wird. Beide Außenminister sehen viel Raum für die tschechisch-armenische Zusammenarbeit, vor allem im Handelsbereich. Die armenische Botschaft in Prag soll laut den Außenministern zur Aufnahme der Kontakte zwischen den Firmen aus den beiden Ländern beitragen. Zum Abschluss das Wetter. Am Mittwoch ist es in Tschechien bewölkt mit Nieselregen. Es ist mit Frostnebel zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 0 bis 4 Grad Celsius, bei länger anhaltendem Sonnenschein bis zu 6 Grad Celsius. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Hallo und willkommen, Sie haben Radio Prag eingeschaltet. Mein Name ist Margareta Kachlikova und ich werde Sie nun durch die Sendung führen. Unsere Themen für heute: Die Koalition im Prager Magistrat, die nach der Wahl im Herbst letzten Jahres die Bürgerdemokraten und die Sozialdemokraten geschlossen haben, ist zerbrochen. Neue Koalitionsverhandlungen in Prag stehen bevor. Unser erstes Thema. Nach dem aktuellen Bericht werfen wir unseren Blick in die Geschichte. Seit einigen Jahrhunderten wird nach der Familiengruft der Rosenberger gesucht, eines mächtigen böhmischen Adelsgeschlechts, das 1611 ausgestorben war. Die Archäologen legen nun neue Informationen vor. Soweit das Tagesecho. In der Sendereihe Heute am Mikrofon stellen wir den neuen Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Prag, Detlef Lingemann, vor. Seit etwa 2 Monaten bewohnt er das Lobkowitz-Palais auf der Prager Kleinseite. Bleiben Sie dran! den letzten Kommunalwahlen 2010 in Prag konnte die neu angetretene Partei Top 09 einen Erdrutschwahlsieg erringen, von 0 auf 26 Mandate. Die Prager hatten Protest gewählt gegen die etablierten Parteien der Bürgerdemokraten ODS und der Sozialdemokraten ČSSD. Doch es kam anders. Völlig überraschend einigten sich die beiden Rivalen auf eine große Koalition und der Newcomer Top 09 ging leer aus. Nicht einmal ein Jahr nach dem Coup ist aber wieder alles offen. Die Prager ODS ließ die Koalition mit den Sozialdemokraten am Montag platzen. Marco Zimmermann mit Einzelheiten.
Die Prager Große Koalition, oder wie sie hier genannt wird, die Blau-Orange Koalition, startete bereits unter einem schlechten Stern. Erzürnte Bürger demonstrierten im vergangenen Jahr vor der ersten Sitzung des Magistrats im Sitzungssaal. Der designierte Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda fand damals klare Worte gegenüber den Demonstranten.
Das hier ist keine Demokratie. In der Demokratie geht es darum, demokratische Regeln einzuhalten und anständig zu verhandeln.
Svoboda wurde nun, fast genau ein Jahr später, Opfer eines anderen, wenig anständigen Ereignisses. Seine eigene Partei putschte am Montag gegen ihn. Der Prager ODS-Vorsitzende Boris Stjastny berief den regionalen Parteirat ein und dieser beschloss einstimmig den Ausstieg aus der Koalition mit den Sozialdemokraten. Grund ist der Haushaltsentwurf der Koalition für das kommende Jahr, der laut Stjastny zu scheitern drohe. Der amtierende Bürgermeister Svoboda sieht das anders.
Der Haushaltsentwurf ist praktisch fertig. Selbstverständlich muss er noch zu Verhandlungen in den Stadtrat und danach in die Stadtverordnetenversammlung. Ich glaube aber, wir können einen Haushalt vorlegen, der allen Erwartungen gerecht wird.
Insgesamt zeigte sich der Oberbürgermeister überrascht und ein wenig ratlos gegenüber der Entscheidung seiner Partei, die Koalition aufzukündigen. Tatsächlich sind der Parteivorsitzende Stjastny und Oberbürgermeister Svoboda nie miteinander warm geworden. Svoboda war erst kurz vor den Wahlen 2010 zur ODS gestoßen. Es scheint sich also um eine innerparteiliche Auseinandersetzung zu handeln, die jetzt die Top 09 an die Spitze des Prager Magistrats befördern könnte. Das Kalkül von Stjastny, nun mit der Top 09 weiter zu regieren, muss allerdings nicht aufgehen. Denn der Prager Top 09-Vorsitzende František Laudát erklärte:
Da wir selbstverständlich die meisten Stadtverordneten haben, gehen wir ohne Lasten in die Verhandlungen. Wir werden mit der ODS verhandeln, aber selbstverständlich auch die Möglichkeit erörtern, mit den Sozialdemokraten zusammenzuarbeiten. Zu diesem Zeitpunkt gebe ich keiner Variante den Vorzug.
Ein Jahr nach der Wahl sieht es danach aus, als würde der damalige Wahlsieger doch noch in den Magistrat einziehen. Ob der damalige Spitzenkandidat der Partei Top 09, Zdeněk Duma, allerdings zur Verfügung stehen wird, ist derzeit noch unklar. Von seinem Posten an der Spitze der Nationalbank trat er im vergangenen Jahr zwar zurück, zurzeit ist er aber Dozent an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Prager Karls-Universität.
Marco Zimmermann hat berichtet. Um die südböhmische Adeligenfamilie Rosenberg, auf Deutsch Rosenberg, ranken sich Mythen. Sie haben die Familie, die 1611 ausstarb, bis ins Grab begleitet. Denn seit einigen Jahrhunderten wird nach der angeblich großartigen Familiengruft der Rosenberger gesucht. Archäologen haben das Geheimnis nun gelüftet. Mehr von Till Janzer.
Die Rosenberger waren im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit eine der reichsten Familien im Königreich Böhmen und sie waren einflussreich. Doch mit Petter de Vock starb im Jahr 1611 der letzte Erbe. Er wurde im Grab seiner Frau im Kloster Vyšibrod nahe der heutigen tschechisch-österreichischen Grenze beigesetzt. Kurz danach entstand eine Grablegende, die sich praktisch bis heute gehalten hat. Der Legende nach sollen insgesamt 40 Mitglieder der Familie in einem Massengrab ruhen, aber nicht in Särgen, sondern auf goldenen Stühlen rund um einen großen Tisch. Mehr als 300 Jahre lang wurde nach dieser sagenhaften Gruft gesucht. Die Grabkammer von Peter Wok und seiner Frau in der Zisterzienserabtei Vichy Brod schien für eine Familiengruft viel zu klein. Vor kurzem wurde nun eine Sonde in die Grabkammer eingeführt. Und die Historiker und Archäologen staunten nicht schlecht. Jiří Šindelář vom Verein Nasche Historie, unsere Geschichte, der die Nachforschung angestellt hat.
Die absolut neue und grundlegende Information ist, die Grabstätte war ursprünglich bedeutend tiefer, als heute zu erkennen ist. Sie wurde also in gewisser Weise überbaut. Wir können heute also kühn behaupten, dass dies das einzige große Familiengrab der Rosenberger ist, in dem, wie dies die schriftlichen Quellen behaupten, alle Familienmitglieder begraben sind.
Die Familiengruft ist insgesamt 3 Meter tief und 3 Meter breit. Sie ist zwar bereits 1902 geöffnet worden und vor 2 Jahren wurde sie erneut untersucht, aber die tatsächlichen Ausmaße waren verborgen geblieben. Die Untersuchungen haben aber noch einen weiteren überraschenden Fund zutage gefördert, nämlich einen weiblichen Goldring, der auf dem Sargdeckel von Peter Wok lag. Jiří Šindelář glaubt, es ist der Ring von Woks Frau Katarzyna z Ludanitz. Ihr Sarg aus Holz war wohl auf dem ihres Mannes gestanden und ist mit den Jahren zerfallen. Dabei könnte der Ring auf dem Zinnsarg von Peter Wok gelandet sein. All diese neuen Erkenntnisse interessieren auch den Leiter des Nationalen Denkmalamtes in Budweis, Peter Pavelec. Sein Amt hatte zusammen mit weiteren Organisationen in diesem Jahr die Feierlichkeiten zum 400. Todestag von Peter Wok organisiert. Pavelec zu dem Ringfund.
Es gibt 2 Möglichkeiten. Es kann tatsächlich der Ring von Katarzyna z Ludanitz sein oder der Frauenring ist unter anderen Umständen dorthin gekommen. Beides verweist erneut auf das mythische Leben von Petr Vok und ist Teil der Geschichte der Rosenberger.
Soweit der Beitrag von Till Janze und soweit auch das heutige Tagesecho. Sie hören immer noch Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. In unserem Programm geht es nun weiter mit der Sendereihe Heute am Mikrofon. Er war unter anderem ständiger Vertreter des deutschen Botschafters in Mali, Diplomat in Moskau und Washington sowie Botschafter in Aserbaidschan. Seit etwa 2 Monaten ist Detlef Lingemann nun der neue Botschafter Deutschlands in der Tschechischen Republik. Mit Radio Prag sprach Lingemann über die Herausforderungen für die Diplomatie in Zeiten der Schuldenkrise, über die Bewältigung der Vergangenheit, die Energiesicherheit der Zukunft und über seinen Lieblingsplatz im Prager Palais Lobkowitz. Das Gespräch hat Gerald Schubert geführt.
Heute am Mikrofon.
Wir sind heute zu Gast in der Deutschen Botschaft in Prag bei Herrn Botschafter Detlef Lingemann. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Herr Botschafter, Tschechien ist nun seit 7 Jahren in der Europäischen Union, seit mehr als 7 Jahren. Man kann, glaube ich, sagen, dass die Weichenstellungen nach dem Ende des Kalten Krieges in Europa mehr oder weniger vollzogen sind. Von einem Ost-West-Konflikt, ja sogar von einem ehemaligen Ost-West-Konflikt ist heute kaum mehr die Rede. An die Stelle ist heute eigentlich ein Nord-Süd-Gefälle in der wirtschaftlichen Situation, vor allem in der Eurozone gekommen. Wie beurteilen Sie vor diesem Hintergrund eigentlich jetzt Ihre Herausforderungen für sich als deutscher Botschafter in der Tschechischen Republik?
Ja, in der aktuellen Situation beansprucht natürlich auch die Staatsschuldenkrise große Aufmerksamkeit. Die Bundeskanzlerin sagte selbst, die Krise ist die schwerste in der Geschichte der EU. Aber die Geschichte der EU hat gezeigt, dass sie aus Krisen immer gestärkt hervorgegangen ist. Und ich bin sehr optimistisch, dass das auch diesmal wieder der Fall sein wird. Wir alle haben daran ein fundamentales Interesse. Die EU ist sehr viel mehr als die Eurozone. Sie ist ein Friedensprojekt, das nach dem Zweiten Weltkrieg durch vorausschauende Politiker geschaffen wurde und das dieser Kontinent nach 2 Weltkriegen brauchte. Sie ist ein Friedensprojekt, wenn Sie so wollen, mit im guten Sinne administrativen Mitteln, in dem Menschen tagtäglich zusammenkommen, um sich im Kreis von 27 zusammenzusetzen, über konkrete Probleme zu sprechen. Das geschieht natürlich nicht nur in Brüssel, das geschieht auch in den europäischen Hauptstädten und das gehört auch zu den Aufgaben eines Botschafters. Deutschland und Tschechien sind Partner, die in Europa eng und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Uns eint etwa die Überzeugung, dass Staaten nicht auf Dauer über ihre Verhältnisse leben können. Und wir wollen auch den Binnenmarkt weiterentwickeln. Insofern leisten wir hier einen sehr aktiven Beitrag, auch im Rahmen Europas.
Sie haben teilweise schon auf das historische Erbe in Europa Bezug genommen. Die Aufarbeitung der deutsch-tschechischen Geschichte, die ja auch nicht immer die einfachste war, wurde sozusagen während der kommunistischen Zeit, ich glaube man kann sagen 40 Jahre lang auf Eis gelegt. Jetzt sind seither schon wieder mehr als 20 Jahre vergangen. Es ist sehr viel passiert. Trotzdem gibt es Ihrer Meinung nach noch Defizite. Wie beurteilen Sie da den Stand der Dinge? Und können Sie schon sagen, wie Sie das Image der Deutschen in Tschechien beurteilen vor dem Hintergrund?
Ich bin jetzt mal gerade 2 Monate vor Ort, insofern muss ich mich da mit Urteilen noch sehr zurückhalten. Aber mein Eindruck ist ein sehr, sehr positiver. Es hat sich sehr viel getan seit 1992, als wir den Vertrag geschlossen haben zwischen Deutschland, damals der Tschechoslowakei, über gute Nachbarschaft und anschließend 1997 die deutsch-tschechische Erklärung geschlossen haben. Wir haben dort ein Fundament gelegt, wo wir uns geeinigt haben, wir wollen gemeinsam die Zukunft gestalten, aber die Vergangenheit nicht aus dem Blick verlieren. Hier spielt die deutsch-tschechische Historikerkommission eine ganz wichtige Rolle, die wir gar nicht hoch genug einschätzen können. Spielt auch der deutsch-tschechische Zukunftsfonds in diesem Kontext und das deutsch-tschechische Forum. Hier passiert sehr, sehr viel. Der Zukunftsfonds hat hunderte von Projekten bereits finanziert und durchgeführt und wird es auch in der Zukunft tun. Was das Image betrifft, bin ich sehr erfreut, dass 2/3 der Tschechen Deutschland und die Deutschen grundsätzlich positiv bewerten. Das ist angesichts unserer Vergangenheit keine Selbstverständlichkeit und wir sind sehr dankbar darum. Sicher haben deutsche Unternehmen auch einen großen Beitrag geleistet, die hier sehr erfolgreich aktiv sind und investiert haben. Das prominenteste Beispiel ist vielleicht Škoda Auto, ein exzellentes Beispiel deutsch-tschechischer erfolgreicher Zusammenarbeit. Ein anderer Aspekt, durch den sich viel geändert hat, ist sicher auch der EU-Beitritt Tschechiens. Wir haben offene Grenzen. Berlin, Dresden, München liegen praktisch vor der Haustür. Umgekehrt kommen Wochenende für Wochenende Tausende von Touristen, um sich diese wunderschöne Hauptstadt anzusehen. Da entstehen auch viele menschliche Kontakte. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, um alte Klischees und Vorurteile abzubauen.
Der tschechische Präsident Václav Klaus hat ja seine Unterschrift unter den Vertrag von Lissabon daran geknüpft, dass die EU-Grundrechtecharta in Tschechien nicht gelten soll. Es wurde transportiert, dass ein Grund dafür auch darin besteht, dass die Grundrechtecharta angeblich Sudetendeutschen, die ehemaliges Eigentum zurückhaben wollen, die Tür öffnen könnte. In letzter Zeit gibt es innerhalb Tschechiens eigentlich Streit, interessanterweise, um die Ratifizierung dieses Vorhabens. Die Sozialdemokraten sind dagegen. Ist das noch etwas, was Sie als innertschechische Debatte bezeichnen würden, oder ist das nicht schon etwas, das eine gesamteuropäische Bedeutung hat?
Naja, die Staats- und Regierungschefs der EU haben im Oktober 2009 sich alle darauf geeinigt, dass der Tschechischen Republik Sonderregelungen für die Anwendung der EU-Grundrechtecharta gewährt werden. Deutschland fühlt sich den europäischen Grundwerten, so wie sie in der Grundrechtecharta niedergelegt sind, verpflichtet und wir hätten es begrüßt, wenn auf Sonderregelungen hätte verzichtet werden können. Aber selbstverständlich, die Bundesregierung steht uneingeschränkt zu der Entscheidung des Staats- und Regierungschefs von Oktober 2009.
Vor ungefähr 2 Wochen ist in Passau die Jahreskonferenz des deutsch-tschechischen Gesprächsforums über die Bühne gegangen. Sie waren dabei, ich war auch dabei. Das Thema war Identitäten und Bürgerschaften in Europa. Aber der Beirat des Gesprächsforums hat auch schon das nächste Thema festgelegt. Nächstes Jahr wird es um Energiesicherheit gehen. In der Tat könnte das ein eher kontroverses Thema sein, nachdem Deutschland den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen hat und Tschechien eher auf den Ausbau der Kernkraft setzt. Wie beurteilen Sie die Chancen und Risiken in dieser Debatte?
Naja, Deutschland hat nun einmal die Grundentscheidung getroffen, seine Energieversorgung in Zukunft aus umweltschonenden und erneuerbaren Energien zu bestreiten. Uns ist natürlich bewusst, dass große Herausforderungen damit verbunden sind, dass wir allerdings auch viele Chancen haben, die wir gemeinsam nutzen können. Die Bundesregierung hat wiederholt zu verstehen gegeben, dass sie es selbstverständlich akzeptiert, dass jedes Land das Recht hat, seinen eigenen Energiemix selber zu bestimmen. Ich habe aber in den Gesprächen, die ich hier geführt habe seit meinem Dienstantritt, auch Verständnis für die deutsche Position gefunden und durchaus auch die ein oder andere Bemerkung dahingehend, dass es durchaus interessant ist zu sehen, wie Deutschland mit dieser neuen Herausforderung umgeht. Tschechien setzt auf Kernenergie weiterhin. Die Bundesregierung hat, wie gesagt, die Politik zu akzeptieren, dass andere Nachbarstaaten in der EU eine friedliche Nutzung der Kernenergie weiter betreiben. In dem Kontext sind dann Sicherheitsmaßstäbe ganz, ganz entscheidend. Wir setzen hier auf höchste europäische Sicherheitsmaßstäbe.
Deutschland und Tschechien sind auch wirtschaftlich sehr eng miteinander verbunden und wichtig im Austausch zwischen den beiden Staaten ist natürlich auch vor dem Hintergrund die Sprache. In Tschechien gibt es seit einiger Zeit jetzt schon einen Mangel an Arbeitskräften, die Deutsch sprechen. Und gerade in der Kommunikation zum Beispiel mit deutschen Mutterkonzernen, die hier ihre Filialen haben, wird das schon langsam zum wirklichen Problem. Es gibt hier eine Kampagne jetzt in Tschechien, Sprechdime, die den Tschechinnen und Tschechen die deutsche Sprache schmackhaft machen will. Auch die deutsche Botschaft beteiligt sich dran. Wie beurteilen Sie das insgesamt? Überrascht Sie das? Und wie sehen Sie da jetzt die Chancen, neues Land zu gewinnen?
Ja, zunächst haben wir festgestellt, dass in der Tat die Zahl der Deutschlernenden sich praktisch halbiert hat in den letzten 10 Jahren. Dies ist eine Entwicklung, die in einem krassen Widerspruch steht zur wirtschaftlichen Entwicklung. Das wirtschaftliche Handelsvolumen zwischen den beiden Ländern Deutschland und Tschechien hat sich im gleichen Zeitraum verdoppelt und dementsprechend besteht natürlich ein großer Bedarf an deutsch sprechenden Fachleuten und Experten hier im Lande. Das hat die deutsche Wirtschaft erkannt und wir haben als Reaktion auf diesen Bedarf gemeinsam mit der österreichischen Botschaft hier diese Initiative Sprechteam im Lande gestartet. Sie kommt sehr gut an, sie stößt auf großes Interesse und wir wollen diese Kampagne auch über Prag hinaustragen, auch in die Regionen. Ich bin überzeugt davon, dass es einen großen Vorteil bringt, wenn man außer Englisch auch Deutsch spricht, gerade hier in Tschechien. Viele große Konzerne haben Englisch zu ihrer Sprache gemacht. Die deutsche Wirtschaft ist aber mittelständisch organisiert und strukturiert. Und hier ist die deutsche Sprache nach wie vor ein großes Plus, wenn man sie einbringen kann. Und ich denke, es verbessert Karrierechancen hier im Lande, wenn man Deutsch kann.
Wir sitzen in der deutschen Botschaft im Palais Lobkowitz in Prag. Das ist ein Gebäude, das nicht nur sehr schön ist und sehr groß, sondern auch einige historische Bedeutung auf sich geladen hat. Ich erinnere zum Beispiel nur an die Besetzung des Botschaftsgeländes durch die DDR-Flüchtlinge im Herbst 1989, kurz vor dem Fall der Berliner Mauer und dem Verschwinden des Eisernen Vorhangs. Wie geht's Ihnen hier in Ihrem neuen Zuhause? Haben Sie so etwas wie einen Lieblingsplatz in der Botschaft?
Also zunächst einmal ist es natürlich schon etwas ganz Besonderes, nicht nur in Prag arbeiten zu dürfen, sondern hier in diesem wunderschönen Palais nicht nur arbeiten, sondern auch wohnen zu können. Das Palais Lobkowitz führen wir als sehr offenes Haus, als Botschaft. Wir haben täglich Delegationsbesucher und Gäste. Alle wollen sie den Ort sehen, an dem 1989 so Historisches ereignet hat, wo fast 4000 unserer damaligen Landsleute aus der DDR über den Zaun in die Freiheit geklettert sind. Und jeder, der herkommt, will den Balkon sehen, auf dem der damalige Außenminister Genscher die entscheidenden Worte gesagt hat, die die Freiheit für unsere Landsleute bedeutet haben. Und an diesem Ort, da kommt schon auch heute noch ein Gänsehautgefühl auf. Und jeder, der auf diesem Balkon steht, empfindet das. Für mich ist das schon ein ganz besonderer Ort hier in dieser Botschaft.
Vielleicht ganz zum Abschluss noch zu Prag. Jetzt sind Sie seit 2 Monaten hier. Haben Sie sich schon eingelebt oder gibt es auch etwas, was Sie vermissen? Die kulturelle Nähe zwischen Deutschland und Tschechien ist ja allgegenwärtig, aber dann gibt es im Alltag doch wieder Überraschungen, dass manche Dinge ganz anders sind.
Also ich fühle mich hier sehr wohl. Ich habe 2 sehr intensive Monate hier verlebt und habe das Gefühl, eigentlich schon sehr viel länger da zu sein. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Wenn ich etwas vermisse, dann ist es vielleicht, dass ich gerne noch mehr Zeit hätte, um all die Angebote wahrzunehmen und die Kontakte wahrzunehmen, die sich mir hier bieten.
Herr Botschafter, vielen herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein durften.
Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Am Mikrofon war der Botschafter Deutschlands in der Tschechischen Republik, Detlef Lingemann. Das Gespräch hat Gerald Schubert geführt. Und damit ist unsere Sendung am Ende angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.